Lieber Herr, an diesem Tag sind wir froh, wenn überhaupt die Arbeit bewältigt wurde im Gedränge der Termine. Und dabei ist vor dir doch nur wichtig, dass wir dir treu sind. Jetzt möchten wir heute Abend unser Leben wieder vor dir ordnen. Und wir wollen von dir auch Unbequemes hören. Auch wo du Dinge in dein Licht stellst, damit wir wieder Frieden mit dir haben. Dass wir wissen, wie du uns segnen kannst und wie unser Leben vor dir erfüllt wird. Wir wollen dir danken für diese praktische und anschauliche Zurechtweisung durch die Geschichte der Könige. Rede zu uns dein Wort, dass wir es verstehen. Amen. Nun ist ja immer wieder so, manche von Ihnen sind auch nicht immer in der Lage, alle Dienstage zu besuchen. Das ist ja richtig. Ich freue mich, wenn Sie es überhaupt möglich machen können. Wir schlagen jetzt einmal auf 2. Chronik 23. Das macht unsere Bibelstunde noch zusätzlich kompliziert, dass wir immer aus zwei Büchern lesen. Aber die Geschichten sind in beiden Büchern, in den Königsbüchern und in den Chronikbüchern aufgezeichnet. Und immer wieder entdecken wir, dass das eine Buch einmal etwas hat, was im anderen nicht steht. Und darum springen wir etwas. Und noch einmal, Sie können das nicht schaffen. Das schaffe ich auch nicht. Dass man so die Könige, vor allem die Unbedeutenden, so genau einordnen kann. Man kann auch immer das nicht so richtig ordnen, weil die zwei Königreiche noch nebenher laufen. Jetzt haben wir zwei Bücher, das König und das Chronikbuch. Und dann läuft immer noch die Geschichte durcheinander und überschneidet sich. Die Geschichte Israels und die Geschichte Judas. Aber Sie haben den König Ahab gekannt. Der König Ahab aus dem Hause Omri, der war durch eine Revolution in die Macht gekommen. Dieser König Ahab hatte durch seine Frau Isabel einen ganz verhängnisvollen Einfluss auf die Geschichte des Nordreiches Israel. Das ist Ihnen bekannt, die Isabel, gegen die der Prophet Elia gekämpft hat, mit dem Gottesurteil auf dem Karmel. Das brauchen wir jetzt nicht mehr wiederholen. Aber wichtig war uns, dass hier eine Verheiratung, eine Verschwägerung stattgefunden hat mit den Davids Nachkommen in Jerusalem. Sehen Sie, es ist ja was Schönes, wenn Kinder heiraten. Wir erleben das ja auch in unserer Familie und man freut sich darüber. Und das ist eine furchtbare Sache, wenn die Kinder einen Lebensgefährten finden, der geistlich nicht dazu passt. Das ist furchtbar. Und das sieht man daran und da können wir jetzt heute Abend bloß drüber reden. Es ist eben nicht so Hauptsache geheiratet, sondern wenn das nicht passt. Und das passte dort nicht. Es hat schon in dem Leben von dem Josef, das war dann doch Gegenschwieger, wie man sagt, zum Ahab, hat es nicht gepasst. Und das geht weiter und geht zwar durch bis zu dieser Athalia. Diese Athalia war eine böse Frau. Die hat dann plötzlich in Jerusalem die Regierung übernommen, den Davidsthron, wo doch Gott gesagt hat, ich will meine Hand drüber halten. Und das ist furchtbar, dass die Gottlosigkeit immer stärker zu sein scheint als die Macht des Herrn. Und die Athalia hat dann alle anderen umbringen lassen, alle anderen Königsnachkommen. Und wenn da nicht ein Priester Jojada gewesen wäre, ein hoher Priester, der so ein Baby versteckt hat, einen Spross Nachkommen vom David. Wunderbar. Die Geschichte Gottes hört nicht auf. Sie geht weiter, bis der verheißene Spross aus dem Hause David kommt, aus dem Stamm Isai. Das ist dann Jesus, der Verheißene. Aber die Revolution von Athalia, die haben wir letztes Mal gehabt, noch vor Ostern, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr besprechen. Wir werden noch einmal eine Bibelstunde brauchen, um noch den Weg kurz zu beleuchten, wie es dazu kam, dass dieses Nordreich völlig zerfiel. Im Norden war noch mal eine kurze Blütezeit unter dem Jehu, das haben wir auch schon gehabt. 722 wurde von Salmanasser, von Assyrien, dieses zerstört. Und wir haben fortan dort nichts mehr. Nur noch die Samariter, die sich heute noch auf dem Ebal oder auf dem Garizim, zur Zeit Jesu haben sie auf dem Garizim versammelt. Das kennen wir aus Johannes 4, aus dieser Geschichte mit der Samariterin. Die Samariter waren von den Juden verachtet, hatten ihre Trennung beibehalten. Sie sind Nachkommen von dem Nordreich. Ist Ihnen das bekannt und klar, diese Zusammenhänge? Aber jetzt wollen wir uns da nicht lange aufhalten, sondern wir kommen jetzt zu dieser Geschichte, die wir haben, zu dem Joas. Und ich dachte, jetzt lesen wir es nicht, sondern ich weise immer bloß auf einzelne Verse hin, sondern ich erzähle Ihnen das, weil das Lesen, besonders wenn es hier um große Abschnitte handelt, kann uns ja auch ermüden. Sondern ich sage Ihnen, wo wir sind, Kapitel 23, da wird erzählt, wie dieser kleine Bub, Joas, als König über Juda in Jerusalem ausgerufen wurde. Sie müssen sich vorstellen, 7 Jahre hat diese Athalia eine Frau, sagen Sie nur nicht, dass die Frauen nicht auch Geschichte gemacht haben, aber sie haben auch viel mehr positive Geschichte gemacht, aber die hat den Königsthron selbst in Jerusalem inne gehabt. Und der hohe Priester Joas hat es ganz sorgfältig ausgeklügelt. Er hat die Palastwachen bestellt und hat sogar die Schicht, die eigentlich frei hatte, nicht entlassen. Er hat gesagt, ihr bleibt nach Schichtende da, so wie man es bei der Feuerwehr macht, bei Großalarm. Ihr bleibt noch da. Und dann hat er sie genau, alles genau beschrieben, wie er das ausgeklügelt hat. Ihr bildet einen Schutzkordon mit euren Waffen. Ihr lasst niemand lebendig durch. Ihr schützt den jungen König. Und dann ließ er ihn ausrufen, Joas ist König geworden. Joas ist König geworden. Die Leviten sollten sich rings um den König herumstellen, heißt es Vers 7, und jeder mit seiner Waffe in der Hand und wer in das Haus des Herrn geht, der sei des Todes, nur um den König zu schützen. Und es ist interessant, die Königin, diese Athalia, diese freche Tochter, ist es doch eine Tochter gewesen vom Ahab, von der Isabel. Die hat dann gerufen, Aufruhr, Aufruhr und so weiter, aber sie kommt dann um und hat sie umbringen lassen, Kapitel 16, weil sie ja, und das muss man jetzt wissen, diese 23, Vers 16, diese Athalia hat im Tempel von Jerusalem den Baalskult eingeführt. Das waren ja nicht nur Verehrungen. Sie müssen wissen, dass hinter all den Religionsvorstellungen unheimliche Bräuche stehen. Hinter dem Baalskunst stand die Fruchtbarkeitsreligion. Ersparen Sie mir jetzt Näheres drüber zu sagen. Das ist ja immer bei uns gar nicht bekannt, wenn Sie einmal durch Asien reisen und ich will es Ihnen jetzt nicht erklären, wie viel Sexualsymbole hinter all den Religionen stehen. Bis hinein in den Buddhismus war ich überrascht, was man in Thailand sieht. Wie viele Vorstellungen da dahinter sind. Wie ich in Bangkok, Frau Weber war ja lange in Thailand, das goldene Kalb sah, vor dem die Männer niederknien in den schicken Anzügen und alles. Wir haben seiner Dia-Sehbehilfe für Brüder noch festgehalten. Das hat die Athalia in Jerusalem eingeführt. An diesem Platz, wo eines der Salomo den Tempel geweiht hatte, da hat die Athalia gewütet. Und Sie verstehen, warum der Joja da nur noch seine Rettung sieht. Die Athalia muss weg und ein anderer König muss her. Endlich ein König nach dem Herzen Gottes. Nein, ich muss heute Abend mit Ihnen darüber sprechen, dass die Not Gottes immer ist, dass wir alle halb dem Herrn dienen. Geteilt das Herz. Und immer nur ein Stückchen weit, nur ein Stückchen weit. Bei dem Joas, diesem König, heißt es in Kapitel 24, Vers 2, Joas tat, was dem Herrn wohlgefiel, solange der Priester Jojada lebte. Er hat immer einen Starken neben sich gebraucht und unter den hat er sich geduckt. Aber als der Priester tot war, kam wieder die ganze schreckliche Not des Götzendienstes in Jerusalem hoch. Und das ist ja auch schwer für uns, den Weg des Glaubens unbeirrt zu gehen. Und darum war mir heute Abend das Lied wichtig, hast du den rechten Kurs für dein Leben. Gehen wir treu mit dem Herrn. In unseren Tagen wenden sich viele von der Nachfolge Jesu ab. Es ist eine Zeit, wo oft die Kreise sehr klein werden, wo man sagt, ja immerhin, wir gehören ja noch dazu. Sind wir wirklich beim Herrn? Es war damals auch so eine Zeit in Jerusalem, wo viele alles vermischten. Und es ist immer ein Kennzeichen, dass man das Wort und so strapaziert. Ich will Gott schon dienen und dem Baal. Und das wird nachher so mächtig. Ich möchte Gott schon dienen, aber in meinem Leben muss auch das andere Raum haben. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es ist in unseren Tagen so wichtig, dass wir dabei bleiben. es ist interessant, vor dieser Bibel, aber in den letzten Tagen hat mich bewegt, ich weiß nicht, war es durch Erlebnis oder was es so war, dass ich dachte, wir sollten eigentlich mal viel mehr in den Predigten wieder von der Treue, vom Beharren predigen. Man sollte viel mehr sagen, dass man mit ganzem Herzen dem Herrn dienen muss. Und das hat man hier in dieser Geschichte drin. Die Leute kamen sich ja sehr weltoffen vor und waren ganz glücklich, dass sie sich so anpassen konnten. Und doch vor dem Urteil Gottes sind sie Leute, die die Sache Gottes verraten haben. Das schöne Lied, Herr, habe Acht auf mich. Das antwortet ja darauf, dass ein geteiltes Herz Gott nicht dienen kann. Und das hat Allendorf in diesem Lied, Herr, habe Acht auf mich, dass man eigentlich nur für sich dauernd beten kann, so prima beschrieben, dass selbst Dinge, die die Welt unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel List und Tücke der Versuchung bei uns kommen. Es gibt viele Sachen, wo wir sagen, das ist doch gar nicht böse. Was ist denn da schon dabei? Aber das kommt ja nur davon her, weil die Welt gar nicht weiß, wie gefährlich es ist. Die Atalia wusste ja gar nicht, was sie anrichtet. Sie kam ja aus einem ganz anderen Elternhaus. Aber dass ein Joas nicht wusste, wie der Weg des Herrn aussieht, das ist schwer. Dass mein Herz sich im Grund bekehre, heißt in diesem Lied, Herr, habe Acht auf mich. In dem Innersten, in meiner Gefühlswelt, in meiner Gedankenwelt, ich kann nicht zwei Herren dienen. Wunderbare Auslegungen zu diesem König, die dann nach dem Joas kamen, das ganz ähnlich, finden wir bei Paul Humburg und Alfred Christlieb, die das Kapitel 25 und 26 ausgelegt haben, in Auslegungen, die, glaube ich, nicht mehr im Buchmarkt erhältlich sind, in antiquarischen Büchern noch. Und da gebraucht Paul Humburg ein Wort, das geistliche Leben war wurmstichig. Wissen Sie, wie es ist, wenn man einen Apfel anbeißt und da hängt da so Raupe drin. Und so war es bei dem Joas. Er wollte dem Herrn dienen, aber er diente nicht von Herzen. Er diente eigentlich nur, solange er unter einer großen Autorität stand, der ihn aufgebaut hatte. Joas war 7 Jahre alt, heißt im ersten Vers, als er König wurde und regierte 40 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja aus Beersheba. Die hatte sicher auch einen Einfluss auf sein Leben noch, diese Mutter. Das ist ja was Großes um diese Mütter. Interessant, dass der hohe Priester Jojada nun so eng mit dem Königshaus zusammenarbeitete. Man spricht ja oft über das Bündnis zwischen Thron und Altar. So schlecht, also wenn die Kirche und der Staat so eng zusammenschaffen. Wir sind uns alle einig, dass wir das heute nicht wollen. Keiner von uns will das. Aber haben Sie bitte Verständnis, wie das immer wieder kam. Genauso wie in der DDR. Plötzlich sucht man gute Leute. Und gute Leute sind merkwürdigerweise oft nur da zu haben, wo Gott gedient wird. Die ihr Herz treu Gott zur Verfügung stehen. Wir hatten es ganz ähnlich in Uganda. Festo Kiwenschre wurde sehr stark bedrängt. Er sollte wenigstens Minister in der ersten Regierung nach Idi Amin werden. Weil es gibt nicht viel gute Leute, die sich freigehalten haben von der Korruption und Misswirtschaft. So ist nur DDR. So war es nach dem Dritten Reich. Da sucht man treue Leute. So war es damals, hat der Jojada auch dem König Joas seine Dienste angeboten. Aber bitte nie, als ob die Sache Gottes den Staat bräuchte. Da wollen wir immer sagen, nie, dass das Geld des Staates bestimmend ist. Das ist auch so ein Grundprinzip bei uns bei christlichen Fachkräften, dass wir sagen, wenn es der Staat uns ein paar Fälle anbietet, sind wir auch nicht so stolz. Warum nicht? Wir können die Opfer auch sonst noch wo brauchen, brauchen da trotzdem noch viele. Aber wir wollen nie abhängig werden vom Staat, in irgendwelcher Weise. Auch nicht von der Gunst des Staates. Und ein ähnliches Beispiel hatten wir ja in Württemberg in der Reformation nach dem Herzog Ulrich, der ja ein schwieriger Kunde war. Wir hatten es etwas in dem Vortrag von Herrn Gottschick gehört, der Württemberg sehr heruntergewirtschaftet hat. Da kam ja der Herzog Christoph nach ihm. Das ist der, der in dem Pelzmantel auf dem Denkmal am Schlossplatz steht. Und der Herzog Christoph hat so eine intensive Freundschaft gehabt mit dem Johannes Brenz. Die haben morgens miteinander Gebetsgemeinschaft gehabt und Losung gelesen. Das gab es damals noch nicht. Ich sag's halt so, dass sie verstehen, was da los war. Da war eine intensive Gemeinschaft und das ist auch was Schönes. Wenn Christen mitarbeiten in Staat und Öffentlichkeit, es ist nicht so, dass das für uns ein verschlossenes Gebiet ist. Ich freue mich, wenn Christen, auch junge Christen sagen, ich betätige mich in der Politik. Nur wir haben was dagegen, wenn man vom Talar Politik macht. Dass Christen in die Politik hineingehen, dass sie sich auch um Menschen annehmen, ihren Einfluss geltend machen, aber nie, dass sie die Sache Gottes abhängig machen. Von der Staatsgewalt. Und das Furchtbare ist im Mittelalter passiert. wo es ja so noch war, dass der Papst dann die Meinung vertreten hat, alle weltliche Gewalt sei nur vom Papst entlehnt. Das ist der Gipfel der Unverfrorenheit und der Frechheit. Das ist die Bibel auf den Kopf gestellt. Müssen Sie mal Papstgeschichte lesen. Aber das genügt als Ausflug. Und der Jojada hat nun diesen Dienst getan. Gehen Sie nochmal zurück zum Kapitel 23 von Vers 16 ab. Da schloss der Jojada, das war in dem Augenblick, wo der siebenjährige Joas gekrönt wurde. Das hat mich als Kind immer fasziniert. Meine Mutter hat gern nach dem Abendessen diese Königsgeschichte zur Abendandacht verlesen. Und da hat uns das nicht interessiert, dass man mit 7 Jahren schon König sein konnte. Das hat uns ein rechtes Selbstgefühl gegeben, dass wir also mit 9 und 10 Jahren also schon bald drüber hinaus waren, übers Königsein. Und da schloss der Jojada einen Bund zwischen dem Herrn und dem ganzen Volk und dem König, dass sie des Herrn Volk sein sollten. Das war der Jojada, war ein toller Mann. Da ging das ganze Volk in das Haus Baals und brach es ab. Das war alles die Atalia-Wirtschaft. Und seine Altäre und Bilder zerbrachen sie und töteten Matthan, den Priester Baals, vor den Altären. Diesen ganzen Schutt und Schmutz findet man ja heute noch im Israel-Museum. Da findet man die Scherben dieser ganzen oft pornografischen Darstellungen des Baals-Kultes, den man dann ausgegraben hat noch. Auch was die Leute als Amulette in ihren Taschen trugen. Das Merkwürdige, das hat sich so schnell verbreitet in Israel. Und auch dort, wo Gott eigentlich seine Gemeinde haben wollte. Man muss sich im Grund seines Herzens bekehren, damit diese Dinge keinen Einfluss haben. Und dann heißt es im Verse 18, dass er wieder die Ämter hergestellt hat, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, mit Freuden und mit Liedern nach Davids Weisung. Und im Vers 21, und das Volk des Landes war fröhlich. Man kann vermuten, dass hinter diesem Wort Volk des Landes, im Hebräischen heißt Am Haaretz, das ist vermutlich so gewesen, dass es schon eine Form der Ständeverfassung war, ähnlich wie in Württemberg. Das vermuten die Forscher, dass also die wesentlich beteiligt waren. Der Jojada hätte den ganzen Umsturz ja nicht machen können, wenn er sich nicht abgesprochen hätte mit den Sprechern der Stände aus den umliegenden Dörfern und Städten Judas. Und das Am Haaretz, das Volk des Landes, aber das war wahrscheinlich so, wie man so ein Stück demokratische Mitwirkung, die haben sich ganz hinter diese Reform gestellt. Es war nochmal eine Erneuerung Judas. Und dieser König Joas hat es nur durchgehalten, solange Jojada lebte. Es ist einem immer wieder schwer, wenn durch den Tod solche Säulen im Reiche Gottes weggerissen werden. Und man merkt, wie Leute ganz klar standen und solange sie einen Bruder zur Seite hatten, als der weg war, da sind sie auch in den allgemeinen Abfall mit hineingeraten, in diesen Strudel des Unglaubens. Und nun gehen wir weiter. Was war da? Jetzt, das ist eine wichtige Geschichte von dem Joas. Der Joas hat zuerst verfügt, jetzt muss ich ein bisschen mehr erzählen als hier in den Chronikbüchern, aber Sie brauchen es jetzt nicht rumblättern. Da steht in den Königbüchern ein bisschen mehr noch drin. Da steht nämlich drin, dass der Joas gesagt hat zu den Priestern, lasst euch jetzt von den Leuten Geld geben und ihr gebt das Geld, das überschüssige Geld, das ihr nicht zum Lebensunterhalt braucht, dann zur Renovation des Tempels. Und das Verfahren hat nicht funktioniert. Die haben das Geld nicht richtig abgeliefert. Das ist natürlich auch immer schwierig. Man kriegt Geld privat in die Hand gedrückt und dann soll man es weitergeben. Und dann hat Joas eine neue Ordnung erfunden. Und von der neuen Ordnung lesen wir in den Chronikbüchern und in den Königsbüchern. Aber das eine, die kleine Episode, das müssen Sie, wenn es interessiert, in den Königsbüchern noch nachlesen, dass es also zuerst mit den Priestern nicht geklappt hat. Und nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, jetzt wird das Verfahren umgestellt. Jetzt machen wir einen Kasten. Und jeder schmeißt sein Geld in einen Kasten rein, in eine riesige Opferbüchse und dann machen wir oben ein Loch rein, das ist genau beschrieben. Und dann einmal im Jahr oder was, dann kam der Schreiber und dann wird es offiziell gezählt. Wir haben ja auch so Ordnung, dass immer 2 sogar das zählen und dann wird eine Urkunde hergestellt, genau, dann wird aufgeschrieben, wie viel es ist. Und dann wird dieses Geld genommen und das ist zur Renovation des Tempels. Denn der ganze Tempel war in der Zeit der Atalia schwer verfallen und war baufällig. Und dann wird erzählt, dass die Handwerker nicht ein Angebot schreiben mussten und auch keine Rechnung, sondern man hat ihnen gesagt, sagt, was er kriegt, und dann hat man auf Treu und Glauben gehandelt. Das ist eine schöne Ordnung in Gottes Volk, wenn das möglich ist und es hat funktioniert. Und das wird dort beschrieben. Das Volk war willig zum Geben. Interessant, dass auch nicht groß gedrückt wurde. Ich bin Ihnen so dankbar, dass wir hier ein paar Grundsätze immer strikt halten können. Wir sammeln kein Geld bei Ungläubigen. Der Gemeindedienst hat noch nie kassiert bei unseren Häusern, noch nie Opfertüten ausgetragen, obwohl es in unserer Landeskirche Pflicht ist. Da würde ich mich querlegen, es wird bei Ungläubigen nicht abkassiert. Die zahlen schon genug. Und das Zweite, es gibt keine offenen Opferteller. Ist immer peinlich für die, die als Erste rausgehen. Sind sie schon mal rausgegangen mit dem Opferteller? Ich schmeiß nie was rein, weil ich es für unsittlich halte. Da war auch ein Büchs mit Loch drin, das braucht nicht jeder wissen, was ich reinlege. Also die Diskretion muss sein. Und dann, schön, können wir alles aus dieser Geschichte von Joas lernen. Aber nun kommt im Vers 17, dass dieser Joas abgefallen ist. Der Joas und nach dem Tode Jojadas, das ist des Hohepriesters, kamen die oberen Judas und huldigten dem König. Da hörte der König auf sie. Sofort ist der Teufel da und benutzt ein paar Leute, um ihn zu verführen. Wissen Sie, dass der Teufel den ganzen Tag bloß Sturm läuft, wo er uns zu Fall bringen kann? Und das war mir vor ein paar Tagen so nochmal auf einmal deutlich geworden. Machen wir uns das noch klar? Wir sagen, wir sind immer so militärisch, dass wir da vom Kampf reden. Aber es ist ein Kampf. Solange diese Welt steht, ist ein Kampf. Und wenn es jetzt vereinigtes Europa gibt und der Ostblock abserviert, der Teufel, der wird alles bloß wieder benutzen, um seine Sache groß rauszuholen. Sind die Christen auf der Wachstation und sagen, wir wollen bereit sein. Wir sind im Kampfe Tag und Nacht. O Herr, nimm gnädig uns in Acht und steh uns an der Seite. Vers 18, und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Bildern der Aschera. Das ist die Astarte und den Götzen. Da kam der Zorn über Juda und Jerusalem um diese ihre Schuld willen. Gott hat nur noch durch die Propheten gesprochen, hat durch den Propheten gewarnt. Da kam ein Prophet Sacharja. Das war der Sohn des Priesters Jojada. Schön, wenn das auch in der Familie des Hohepriesters sichtbar wurde, wenn unsere Kinder die Stafette weitertragen. Der Sacharja war ein Priester und er sprach zu dem Volk, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, sodass ihr kein Gelingen habt, denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird er euch auch verlassen. Und was machen sie mit diesem Sacharja? Sie steinigen ihn. Sie wollen ihn nicht hören. Sollte uns vielleicht gar nicht bedrückt machen, wenn irgendwo ein böses Wort gegen sie fällt und man dann sagt, was, bist ein Fundamentalist oder ein Pietist oder was weiß ich. Auch wenn sie uns in den Märtyrertod zwingen sollten. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn wir sagen, die Leute, die wollen heute das Evangelium nicht hören. Haben sie es je hören wollen? Gott hat immer seine Gemeinde gebaut. Im Vorhof am Hause des Herrn hat man den armen Sacharja gesteinigt. Nicht mal, da hat man Rücksicht genommen auf das Heiligtum des Tempels. Und der König, der Joas, das war der gleiche Joas, der von dem Jojada sein Leben hat, als Säugling versteckt. Und jetzt tut er den Sohn umbringen, der nur das Wort der Wahrheit hat. Ach, es war furchtbar mit der Gottlosigkeit. Und das wollte ich Ihnen heute Abend erzählen. Ich habe noch zwei andere Gestalten. Aber das muss man mal in der ganzen Fülle erfassen. Was dort in der Königsgeschichte drinsteht, uns zum Schock. Was dieser Joas tut. Er war so treu mit dem Herrn. Er hat das alles abgeräumt, was von der Atalja da war. Aber am Ende versündigt er sich so an dem Sohn seines Gönners nur wegen dem Wort der Wahrheit. Brauchen wir doch nicht erwarten, dass die Welt uns gerecht begegnet. Und da gab es noch weitere Sachen, das brauchen wir gar nicht mehr lesen. Das Schlimme war, er wurde krank, wurde dann erschlagen im Bett, stirbt, wird beerdigt und so weiter. Eine Verschwörung. Die Verschwörer kommen auch um, wir sind jetzt beim König Amazia. Und was heißt in Kapitel 25, Vers 2? Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch nicht von ganzem Herzen. Wieder. Er sieht es genau, er sieht es glasklar, man muss dem Herrn folgen, aber nicht von ganzem Herzen. Er tötete zuerst die Aufrührer und so weiter und dann macht Amazia, und das ist jetzt wichtig, macht einen Krieg. Wenn Sie es einmal lesen, dieses Kapitel in ganzer Ruhe, fällt Ihnen auf, dass die Kriege hier gar nicht von Gott irgendwie gewollt sind. Sie haben auch nichts zu tun als mit menschlichem Größenwahn. Das sind Kriege, die nicht unter dem Jahr Gottes stehen. Dieser Amazia, der lässt eine Armee aus dem Boden stampfen. 300.000 Soldaten. Und immer noch nicht genug. Und dann nimmt er 10 Zentner Silber und macht eine Werbekampagne, wie es die amerikanische Armee noch nicht fertiggebracht hat, wenn die ihre Freiwilligen heute wirbt. 10 Zentner Silber. Und dann kriegen die einen Haufen Geld. Und dann holt er nochmal 100.000 von Samaria runter. Und da muss eine Armee stehen. Von Gott wird gar nicht gesprochen. Und dann kommt ein Mann Gottes, steht im Vers 7 da und sagt, König, was machst denn du? Du holst da irgendwelche ungläubigen Leute. Das sehen wir, im alten Israel war es so, dass die Haupttat im Glauben geschah. Der Gideon hat gläubige Leute um sich gesammelt. Dem war es gar nicht wichtig, wie viel er bei sich hat. Aber hier ist Abfall von Gott da. Da sucht man nur seine Macht und Größe. Und dann sagt er, Gott, wir dich verlassen. Lass das nicht, denn wenn du denkst, mit ihnen stark zu sein zum Kampf, so wird Gott dich vor den Feinden fallen lassen, denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Amazia war getroffen und schickt diese Leute wieder weg. Er wird beunruhigt, aber er hört von seinem Angriffskrieg nicht auf. Der Zorn des Herrn entbrennt über ihn. Und Gott klagt ihn an. Kapitel 25, Vers 14. Als Amazia vom Siege über die Edomiter wiederkam, brachte er die Götter der Leute von Seir mit und stellte sie sich als Götter auf und betete sie an und opferte ihn. Also die von Seir, die hatten wir ja schon in 2. Chronik 20, wie Josef hat mit ihnen von Seir kämpfte. Das ist bei Edom. Edom sind die Berge über dem Toten Meer drüben. Edom sind die Edomiter, das heutige Jordanien. Und von da drüben, da wo die Stadt Petra und so weiter, da brachte er die Götzenbilder mit und betet sie an. Warum das andere, immer das Gott auch nicht will, so attraktiv ist. Und im Vers 20 steht es auch so da, aber Amazia hörte nicht auf, nicht darauf, denn es geschah von Gott, um sie in die Hand des Joas zu geben, weil sie die Götter der Edomiter gesucht hatten. Das ist schlimm. Unzählige Kriege, unzählige Anstrengungen, stark und mächtig zu sein. Amazia, dieser König, wie endet seine Geschichte? Es lohnt gar nicht mehr viel. Er flieht. Und er fängt auch noch einen völlig unnötigen Krieg mit Israel an, mit dem Nordreich in Samaria. Er hat diese Schlacht verloren. In Jerusalem wurde ein großes Stück der Mauer eingerissen. Übrigens, das können die Archäologen heute alles rekonstruieren, wo die Mauer ausgegraben ist. Wenn wir jetzt wieder im Mai dort unten sind, sehen wir ja in dieser neu ausgegrabenen Mauer im jüdischen Viertel steht ja groß die Stelle von 2. Chronik 33, die Hiskia wieder aufbauen ließ. Und hier die eingerissene Mauer, da heißt im Vers 23, und riss die Mauer von Jerusalem ein, vom Tor Ephraim bis an das Ecktor, 400 Ellen lang. Damit war die Stadt verwundbar. Das war der Nordreichkönig und hat den Amazia so geschwächt. Und alles Gold vom Tempel, allen Schatz nahm er weg. Und der Amazia konnte nur noch, als eine Revolution ausbricht und eine Verschwörung gegen ihn ist, nach Lachisch fliehen und dort wird er umgebracht. Und wird begraben. Und jetzt noch das Letzte. Ich glaube, das sollte ich doch noch reinnehmen. Das müssen wir nicht so weit. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber wir wollen uns auch nicht so ganz ewig dran verweilen. Es ist ja auch immer wieder bedrückend. Aber dann haben wir mal so einen Einblick wieder gemacht an den König Uzzia. Sie erinnern sich des Jahres, da der König Uzzia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem Mond. Wo war das? Berufung des Jesaja. Nicht? Diesen König Uzzia haben wir, da der Uzzia starb. Jetzt gucken wir das noch vorher an. Der baute Elat wieder auf, war mit 16 Jahren König geworden und die Mutter hatte wieder einen Einfluss, die Jeholja. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia. Und das war ja nicht so ganz vorbildlich, was sein Vater ist. Er suchte Gott, solange Secharja lebt. Ein Prophet, der ihn unterwies in der Furcht Gottes und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Vers 7, Gott half ihm gegen die Philister, gegen die Araber und so weiter, gegen die Meuniter. Vers 15, er machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken stehen, um mit den Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig wurde. Jetzt wissen Sie, wenn einer ganz oben ist, dann wird er meist so stolz, dass er Gott nimmer braucht. Zwar Segen, den er hat, große Wirkungen, das wird auch erzählt, was er alles dort gemacht hat, aufgebaut und so weiter. Er hat auch Brunnen gegraben, heißt im Vers 10, Türme in der Wüste und Vieh im Hügelland. Er hat Entwicklungsarbeit gemacht fürs ganze Land. In Jerusalem hat das Ecktor und das Taltor wieder befaut und befestigt und so weiter. Ist alles also da. Er wurde berühmt bis nach Ägypten, er wurde immer mächtiger. Vers 16, und als er mächtig geworden war, erhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Was ist das um unser Menschenherz? Das ist das Allergefährlichste. Keine Feinde sind so gefährlich wie unser eigenes Herz, das sich so leicht von Gott abwendet. Die Untreue und der Ungehorsam. Er war so vermessen, er ging in den Tempel und wollte dort ein Rauchopfer darbringen. Das durften natürlich damals nur die gereinigten Priester. Und diese Nachkommen Aarons, die aus dem Stamme aus der Familie Aarons, die Priester, haben gesagt, König, du bist ein großer Mann, aber du darfst dich nicht versündigen am Gottesdienst, lass die Finger weg. Und er sagt, aus dem Weg, ich komme. Die Priester sagen, du vergehst dich, es wird dir keine Ehre bringen vor Gott dem Herrn. Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räucherfass in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über den Priester zornig wurde, brach der Aussatz an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Haus des Herrn am Räuchaltar. Und der hohe Priester Asaja wandte das Angesicht ihm zu und alle Priester, und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn. Und sie stießen ihn fort. Wir Menschen haben gar nie einen Grund, um uns von Gott unabhängig zu fühlen. Wir sind, so schön im Matthias-Claudius-Lied, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Gott hat diesem Usia viel geben wollen. So sind die Gaben, die er uns gegeben hat, das Leben, die Kraft, ist alles ein unverdientes Geschenk. Ich bin froh, dass wir die Königsbücher haben. Und ich wollte, dass Sie in diesen Bibelstunden eine ganz neue Freude in diesen Geschichten bekommen. Da muss man immer ein wenig denken, was hat das für uns zu bedeuten. Aber wir sehen so viel und lernen so viel. Für uns, zur Selbsterkenntnis, um unseren Weg klarer zu sehen. Und wir sehen so viel vom Erbarmen Gottes, dass Gott nicht mit seinem Volk müde wird und immer wieder hofft und wieder mit jedem neu anfängt und erwartet und sucht Frucht und wieder keine Frucht und wieder beginnt er, bis er dann seinen Sohn schenkt. Aus dem Geschlecht Davids, den Heiland. Der Usia wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause, denn er war verstoßen vom Haus des Herrn. Und der Jotham ist dann Mitregent. Wenn Sie hinten in Ihrer Zeittafel gucken, ich glaube, es sind 11 oder 12 Jahre, wo der Aussätzig nicht einmal mehr sein Amt ausüben konnte. Gott kann ihn schwer demütigen. Und dann hat man ihn beerdigt, aber nicht in den Königsgräbern, wegen des Aussatzes. Neben der Grabstätte der Könige, denn sie sprachen, er ist aussätzig. Noch im Grabmal hat er das. Nun wissen wir ja, dass die Krankheiten nicht Gottes Strafe sind. Aber wir wissen, dass Gott auch durch alles mit uns reden will. Und am Ende soll nicht nur das Gericht stehen, obwohl das jetzt immer ein wenig erschütternd ist, sondern das Wunder, dass Gott einfach wieder neu anfängt und dann all das wieder wegtut. Wir hatten gestern eine Zusammenkunft von der Evangelischen Allianz, da hat Lutz Frankenberger vom CVM angeknüpft an Jesus, wie er zu den Jüngern kommt und sagt, das ist so wunderbar, wo Jesus kommt, da spricht er gar nicht viel von den Versäumnissen. Er hätte ja die Jünger zuerst kritisieren müssen, er hätte mit ihnen alles abhandeln müssen, sagen, das und das war nicht richtig, bei dir Petrus und bei dir Johannes, und das möchte ich nochmal sagen, und ihr habt mich verlassen und das war auch nicht recht, und jetzt können wir auch noch zum Schluss wieder uns versöhnen, sondern dass Jesus immer gleich kommt, Friede sei mit euch. Wir haben einen wunderbaren Gott, der uns heute Abend nicht traurig sehen will, sondern der Umkehr will Das heißt Bekehrung, Umkehr in der Tiefe unseres Herzens. Und der nur an uns das sucht, dass wir ihn über alles lieben und ihm treu dienen. Dann kann er uns segnen, dann kann er uns das Werk gelingen lassen. Jetzt denke ich, heute Abend sind Sie müde und abgeschafft hierher gekommen, dass dann das Wort Ihnen auch geholfen hat. Dass wir wieder wissen, wir brauchen die Segensspur Gottes, dass er seine Hand auf uns legen kann. Dann kann er uns auch gebrauchen.